Wie frage ich, wie viel mein Partner verdient?
Schöne Frage.
Die Karte, die rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Ja? Wenn du mich fragst nach dem Thema, was kommt als nächstes, dann gibt's da schon spannende Entwicklungen.
Das sind in meinen Augen gefährliche Entscheidungen, weil diese Spirale auf einmal so unbewusst beginnt und es manchmal so einfach ist, so Kleinkredite zu kriegen. Und da kannst du dir die nächsten Jahre alles streichen. Also wirklich alles.
Schwungmasse, der Finanzheldinnen-Podcast.
Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Alicia und führe dich kurz durch die heutigen Themen. Im Let's Talk About erwarte dich das Thema private Überschuldung. Svetlana erzählt von einer Situation aus ihrem Umfeld, die sie sehr beschäftigt und bewegt, und wir teilen einfach mal unsere ganz persönlichen Gedanken dazu. Im Deep Dive wagen wir einen Ausblick auf die Zukunft unseres Zahlungsverkehrs in Deutschland und haben dazu ein zweites Mal Ute Stemmler-König von Visa zu Gast. Nachdem wir in Folge 364 in die Kartenwelt mit Fokus auf Kreditkarten eingetaucht sind, geht es in diesem Part um Trends im Zahlungsverhalten und wie KI immer mehr Teil des Online-Shoppings wird. Wenn du wissen möchtest, wie man sich in der Beziehung auf der Geldebene besser kennenlernen kann, hör unbedingt in die Community Corner mit Svetlana ganz zum Schluss rein. Jetzt geht's los mit der Folge.
Let's talk about. Hallo, liebe Alicia. Ich habe ein Thema mitgebracht, was mich schon so ein bisschen seit 2 Wochen beschäftigt, weil ich hatte ein längeres Gespräch mit einer Bekannten, würde ich sagen. Also sie ist eine Freundin von einer Freundin. Und da ging es um das Thema, wie schaffe ich das, aus der Überschuldung rauszukommen? Und das hat mich schon sehr bewegt, weil das so ein Beispiel war, wir reden doch öfter mal darum, dass Konsumkredite nicht gut ist. Auch dieses Thema Buy Now, Pay Later, dass man so seine gesamten Zahlungsverpflichtungen nicht so offen transparent hat. Und viele können sich dann manchmal gar nicht vorstellen, was daraus resultiert. Und das war so ein Beispiel, was daraus resultierte und wie dramatisch das jetzt auch in dem Fall ist. Und da dachte ich, ich möchte das einfach mal teilen, vielleicht auch als Ansporn oder so als Aufruf, wirklich wachsam zu sein in dem Bereich.
Mit den eigenen Finanzen und Rechnungen wahrscheinlich? Also die wurden verschleppt oder dispo? Wie haben sich die Schulden da zusammengesetzt?
Also es begann so ein bisschen damit, dass eben Sachen auf Kredit finanziert wurden. Ich sag mal, ein neues Sofa, aber auch mal ein Urlaub. Ja, weil bei Ratenkrediten, die du dann, so Konsumkrediten, die du angibst, manchmal kriegst du ja so Pauschalangebote, hier 10.000, da irgendwie nochmal 8.000, natürlich zu auch sehr teuren Konditionen, also die lagen da locker bei 8,5%, und so summierte sich das über die Zeit. Also es gab schon mal so eine Zwischenumschuldung, dass aus mehreren Ratenkrediten ein größerer Kredit gemacht worden ist, um einmal das abzuzahlen. Das hat sich wohl, das war dann zinsmäßig und ratenmäßig ein bisschen besser. Ist ja auch der richtige Weg. Nichtsdestotrotz kamen jetzt so Sachen dazu, wie dann das Girokonto gewechselt und dann auch die Bank gleich das Dreifache als Dispo des Nettogehaltes gewährt. Und auch das wurde so peu à peu, ja, aufgebraucht, also jetzt nicht in 10 Jahren, sondern ich glaube in 2 Jahren oder so, wurde dann das Dreifache des Nettos aufgebraucht, weil ja der Dispo so einfach verfügbar war. Und was ich da auch gemerkt habe, nachher das Thema aufkam, selbst wenn du schon mit einem Gehalt im Dispo bist, ne, dann kann man das ja auch schon nicht zurückzahlen. Und dann ist es von der Sache her, dann kommt so ein, ach, dann ist ja auch egal.
Wie ich mich beim Dispo fühle, haben wir ja schon mal besprochen. Ja. Also die Dispo-Feelings quasi. Und wenn ich daran denke, dass es 3 Gehälter oder mehr sein könnten, ja, wahrscheinlich kommt man da auch dazu, dass man irgendwann die Augen verschließt und dann schon gar nicht mehr weiß, wie soll ich diese 3 Gehälter zurückzahlen, dann ist es irgendwann noch mehr und dann denkt man vielleicht auch irgendwann, ja gut, jetzt ist es so und die schleppt man dann so mit sich rum. Weißt du, wie dann so der Moment kam, dass die Person gesagt hat, so geht's jetzt nicht weiter und ich möchte das zurückzahlen?
Ja, das kam daher, also der Dispo ist am Anschlag in Anspruch genommen. Und irgendwann kommt ja auch die Bank auf dich zu und sagt, wie willst du das jetzt zurückzahlen? Also es ist ja auch nicht unbegrenzt ja so möglich. Und ich kann ja auch mal so Summen nennen, damit man sich das vielleicht vorstellen kann. Also was noch hinzukommt, dass die Person irgendwie in 7 Jahren in Rente geht. Also sie ist 60 geworden, lebt alleine, Tochter ist schon groß oder schon aus dem Haus und hat in Summe jetzt, sind es 40.000 bisher und in Summe jetzt damit dann 50.000. Wo es, wenn du nur noch, und das ist das Hauptproblem, nur noch 7 Jahre hast, wo dir eine Bank was finanziert, weil danach geht sie ja in Rente. Mhm. Und die Rente fällt ja noch wesentlich geringer aus als das, was sie jetzt netto verdient.
Ja.
Und du null Rücklagen hast, rechnen die dir natürlich jetzt auch Raten aus auf 7 Jahre, die 50.000. Da habe ich schon gesagt, das kann die im Leben gerade überhaupt nicht bezahlen.
Ja.
Das ist höher als ihre Miete. Da kommen dann so Raten von 900 Euro raus. Und da weiß sie gerade auf einmal, ne, also die eine große Rate für den 40.000er Kredit hat sie eingerechnet. Aber auch das ist schon knapp. Und jetzt kommt noch mal was hinzu. Ja, ich glaube, das war so der E-Punkt oder der ausschlaggebende Punkt, wo gesagt worden ist, jetzt komme ich hier, jetzt hat sich die Schlinge so festgezogen. Jetzt kann ich das nicht einfach wegignorieren. So.
Ja.
Und das tat mir so in der Seele weh, dass ich dachte, zum einen dachte ich, meine Güte, warum bist du nicht schon mal, weißt du, warum haben wir nicht schon mal eher gesprochen? Erstmal das.
Dann hätte man mehr Zeit gehabt, das zurückzuzahlen.
Richtig, ja. Erstmal das oder auch gar nicht erst, dass es 3 Netto-Monatsgehälter sind, ja, sondern vielleicht wäre es dann 1 Netto-Monatsgehalt, was auch schon viel ist, aber was ja auch nochmal was anderes ausmacht und sich auch einfach mal wirklich Rat zu suchen, auch dass die beiden vorher mal gesprochen haben. Ne? Sowas wird ja dann einfach mal verheimlicht. Das wird dann in so einer Freundschaft verheimlicht. Die wissen das zum Teil. Als Freundin wusste die andere das auch gar nicht. Und das hat mich so erschüttert irgendwie, weil ich gedacht habe, ach Kacke, ich dachte, wir wären da irgendwie so weiter und wir würden sowas offener teilen. Und jedem kann auch mal ein Fehl passieren, ja, dass man mal irgendwas teuer finanziert. Aber dass man für sich da draus lernt. Und jetzt ist es halt so, bei dir wäre es mit 50.000 jetzt was anderes. Du würdest das jetzt finanziert bekommen, weil du einfach noch lange erwerbstätig bist. Plus sie kann auch nicht die Stunden aufstocken, weil sie gesundheitlich eingeschränkt ist.
Ja, also erstmal so viel Sparpotenzial in seiner monatlichen Budgetierung zu haben, das ist ja utopisch.
Ja.
Also
man kann nichts anderes mehr.
Sicherlich die ein oder andere Konsumausgabe reduzieren. Ich glaube, das können wir alle, aber wenn du sagst 900 Euro so in dem Rahmen, das ist schon ordentlich. Also.
Und das ist das, damit bist du ja noch einfach drin, das ist das, was jetzt anfiel. Da kommt das ja noch mit drauf und wir haben dann mal einfach so eine, ich sag mal, die Haushaltsrechnung aufgemacht und da kannst du dir die nächsten Jahre alles streichen. Also wirklich alles. Also ich sag mal, jeder kleine Luxus. Ja, für die eine ist das zum Beispiel Thema Nagelstudio, ja, oder im Zweifel auch der Tiefgaragenstellplatz, ja, der noch bezahlt wird. Ich sage jetzt mal sämtliche Streaming-Anbieter, irgendwie so überhaupt, musst du halt gucken, wo kannst du überhaupt Geld einsparen. Und das ist ja, finde ich, was anderes, wenn man das mal als Challenge macht, machen wir ja auch gerne mal 4 Wochen, vielleicht auch mal 2 Monate, so.
Ja.
Aber das heißt für die nächsten Jahre. Also das heißt auch nicht einfach, ich gehe mal essen.
Ja. Und wie paradox ist es eigentlich dann in dem Moment, dass man erst Jahre hatte, wo man sich all die schönen Dinge finanziert hat, wie jetzt die Einrichtung oder den Urlaub und da das Geld richtig genossen hat, es ausgeben zu können oder ja die Verfügbarkeit in dem Moment zu haben, auch mit teuren Zinsen verbunden. Und jetzt zum Zurückzahlen das komplette Gegenteil eintrifft und man so limitiert wird in seinem alltäglichen Leben und in den Ausgaben, dass all das, was vorher Spaß gemacht hat, jetzt zur Last wird.
Total. Also das ist wirklich, und auch da waren es teilweise, ich habe dann auch mal gefragt, es fing so mit Konsumsachen an, ne? Aber nachher ging irgendwann eine Waschmaschine kaputt. Und dadurch, dass null Rücklage da war, musste das natürlich, wurde das wieder von so einem, ne, so einem Kredit mitfinanziert. Und machen wir uns nichts vor, das, was finanziert wurde, die haben ja vielleicht im Durchschnitt auch nicht eine riesen Haltedauer, ja? Sodass du sagst, die halten jetzt die nächsten 7 Jahre. Was passiert, wenn jetzt in der Zeit sogar nochmal irgendwas kaputt geht? Ja. Und also das war, also es hat mich wirklich sehr traurig gemacht und leider konnte ich auch nicht mehr helfen. Ich kann ja auch nicht zaubern. Das war einfach viel, viel, viel zu spät, dass wir gesprochen haben. Erst recht mit dieser kurzen Laufdauer des Erwerbszeitpunktes noch, das kommt noch hinzu. Also ich konnte auch nur sagen, also der nächste Schritt ist jetzt Schuldnerberatung, was anderes geht einfach gar nicht, dass die natürlich noch versuchen, gute Konditionen mit den einzelnen Banken auszuhandeln, da was zusammenzufassen, da gute Rückführungsvereinbarungen zu treffen. Mhm. Aber ich war todtraurig. Erst recht auch, wo ich dachte, und dann geht sie in die Rente. Und hat ja auch wenig, also die saß natürlich nachher auch weinend vor mir. Das war so, weil als wir das aufgemacht haben und ich ihr gezeigt habe, wie viel Geld noch überbleibt und wir haben wirklich nur die wichtigsten Sachen genommen.
Bei der Haushaltsrechnung.
Und dann siehst du hast maximal 80 Euro pro Woche zur Verfügung. Wir kennen alle die Preise, was viele Sachen kosten. Und du weißt, das ist gefühlt dein Leben lang jetzt noch so. Und du bist jetzt 60 und hast vielleicht noch 25 Jahre so und hast da eigentlich für dich gar keine Perspektive, weil du auch keine große Schraube mehr hast, an der du drehen kannst. Das war für die ganz schrecklich zu fühlen. So, und für mich auch.
Also ja, ich fand
das auch unfassbar ergreifend, bloß ich dachte ja auch, ich brauche ja nicht schönrechnen. Also jetzt müssen die Fakten ja auf den Tisch. Jetzt muss man ja gucken, was sind die nächsten Schritte. Vielleicht gibt's da das Thema Privatinsolvenz, dass man so nach 3 Jahren dann vielleicht einen Teil der Schulden irgendwie erlassen bekommt. Bloß da habe ich auch gesagt, Schuldnerberatung ist da die richtige Adresse. Ja. Vielleicht ist da was. Das dachte ich, ja, viele sagen immer, ach, ist ja nicht so schlimm, ist nur ein Kredit. Aber manchmal verselbstständigt sich sowas, weil es so normal so oder auch erlerntes Verhalten ist. Ich brauche was Neues, ich finanziere das. Mhm. Das war so auch für mich nochmal so eine Erkenntnis, wo ich dachte, das ist kein gesundes Verhalten, ja, und auch keine gesunde Angewohnheit. Da sollten wir immer sagen, dafür ist ja dieser Notgroschen auch immer da, den wir sagen, den braucht man wirklich.
Oder für teure Anschaffungen, wie jetzt ein Möbelstück, auch einfach drauf hinzusparen.
Ja.
Und zu wissen, wann möchte ich mir das leisten, was muss ich dafür monatlich zurücklegen und das dann nicht zu finanzieren, sondern sich auf einmal leisten zu können. Aber ja, dann dauert es halt vielleicht ein bisschen. Ist besser, als dann auch eine Zeit lang zurückzuzahlen und mit teuren Zinsen dann noch mehr zu bezahlen.
Total. Und vielleicht auch mal zu überlegen, vielleicht gibt es das auch eine Idee günstiger von irgendwas, wenn ich es brauche. Aber hier kamen dann auch Urlaube hinzu. Ne? Viele, höre ich das auch, kenne ich auch zwei, die haben ihre Hochzeit komplett, das ist ja ein Thema für dich, komplett finanziert. Natürlich ist das immer eine persönliche Entscheidung, aber das sind in meinen Augen gefährliche Entscheidungen. Ja, weil du diese Spirale auf einmal so schnell beginnt und so unbewusst beginnt und das manchmal so einfach ist, so Kleinkredite zu kriegen. Mhm. So, da ist die Hürde ja recht gering und auf einmal entsteht dann ja so eine Situation und das ist ja genau das, was dir dann das Thema Finanzen oft auch so richtig schwierig macht, weil du auch erstmal so einen riesen Koloss bewältigen musst. Oder im Zweifel ja vor so einem Minimalexistenzende stehst.
Ja, ja, in so einem riesigen Schuldenberg. Also es hat ja alles auch wahrscheinlich mal mit kleinen Schulden angefangen.
Genau.
Und die wurden immer größer und jetzt ist der Berg so groß, dass man irgendwie nicht mit rüberkommt.
Richtig. Und auch zu spät. Und deswegen auch, wenn es irgendwie so ist, auch zu spät drüber sprechen. Und das, also da habe ich so gesagt, das wäre etwas, was ich vielleicht auch heute so ein bisschen mit rausnehmen möchte oder auch als Impuls geben möchte, manchmal mal nachfragen oder auch vielleicht wirklich mal hingucken, auch bei Freundinnen. Ich bin dankbar, dass wir so offen sprechen können, dass wir sowas haben. Auch mal über Sachen, wo man sagt, boah, das passt gerade jetzt nicht. Mhm. Dass man auch da vielleicht bei Freundinnen mal eher hinguckt, weil jetzt in dem Fall, ja, kann kaum einer helfen, weil selbst du kannst ja kaum Geld verleihen, weil du ja auch im Zweifel das nicht zurückbekommst.
Ja.
So. Also da, ja, da doch vielleicht diese Gefahr, die immer so ein bisschen lodert, nicht zu unterschätzen, weil unsere Psyche uns da auch ein bisschen austrickst.
Deep Dive. Willkommen zurück im Finanzheldinnen-Podcast, liebe Ute. Du hast uns schon ganz viel über die verschiedenen Karten, die Kartennutzung. Wir haben einen Deep Dive noch in die Kreditkartenwelt gemacht. Und jetzt gucken wir vor allem nochmal auf den Zahlungsverkehr, Trends und wie sich das in Zukunft alles noch entwickeln könnte. Also ein bisschen Glaskugel, oder?
Ja, freue mich sehr, immer nach vorne zu blicken.
Ja, das ist total spannend. Und ihr habt eine Studie rausgebracht, wo ihr ja auch den Zahlungsverkehr mal genau unter die Lupe genommen habt. Magst du da mal einen kleinen Überblick geben? Was sind so deine Highlights vielleicht aus der Studie?
Ja, sehr gerne, Alicia. Ich hatte die Payment Monitor Studie auch schon im ersten Teil erwähnt. Was wir wirklich sehen, und zwar nicht nur als kleinen Trend, sondern wirklich, wir sehen eine strukturelle Veränderung im Bezahlverhalten. Das wird insgesamt immer, immer digitaler. Und wir hatten in der aktuellen Payment Monitor Studie sogar einen Wert inzwischen von 71% der Befragten, die gerne überall mit Karte oder auch mit dem Smartphone zahlen wollen. Und jede vierte Person mittlerweile zahlt auch am liebsten mit dem Smartphone. 23%, das ist wirklich viel. Das sind nochmal 5% mehr als im Vorjahr. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass bei den jüngeren Nutzern natürlich das noch beliebter ist, das Smartphone. Und da setzt sich sogar bei den bevorzugten Bezahlmethoden, das Smartphone vor Debit und vor Bargeld. Also 42% bezahlen von den Jüngeren am liebsten mit ihrem Smartphone, dann mit Debitkarte und dann erst mit Bargeld. Ja, es geht natürlich einher, dass du inzwischen überall auch bezahlen kannst. Ja, deshalb ist es natürlich auch so beliebt und so einfach.
Wie lange wird es dann überhaupt noch Karten geben?
Ja, das ist eine super Frage. Die werde ich auch öfter mal gefragt. Aber ich kann es natürlich nicht vorhersagen. Ja, logisch. Aber was ich weiß, ist, es wird immer Bezahlen geben. Es wird immer Payment geben. Es wird immer eine Zahlinfrastruktur geben. Und wir haben ja vorhin gesehen, oder ich habe gerade eben gesagt, dass das Smartphone immer wichtiger wird. Das heißt, die Karte, die rückt so ein bisschen in den Hintergrund, ja. Die wird immer digitaler, sie wird integriert, in Wallets, sie wird integriert in Apps und ist dann natürlich auch nicht mehr so sichtbar. Aber die Funktionalität als solche ist ja noch da. Aber zum Thema, wie lange es diese physische Karte noch geben wird, möchte ich gerne noch einen Kommentar machen, weil es wird unheimlich viel Energie und wahnsinnig viel Kreativität verwandt, um neue Karten auch in den Markt zu bringen. Auch heute, auch mit der Smartphone-Nutzung, auch mit der Kontaktlos-Nutzung, auch mit der In-Wallet- und In-App-Nutzung. Es wird da ganz kreativ agiert mit Holzkarten, mit Metallkarten, mit Spiegelkarten. Und da sieht man, dass die Karte, die physische Karte, immer noch so einen emotionalen Faktor hat. Also insofern denke ich, dass die Karte immer noch gewollt wird und dass wir sie noch lange sehen werden. Und wenn nicht, es gibt übrigens auch, vielleicht kleine Ergänzung, sehr schöne und sehr kreative virtuelle Karten mittlerweile. Ja, aber die Karte als solche wird gerne auch genutzt, um zu visualisieren und zu emotionalisieren.
Ja, gerade Visualisierung, wahrscheinlich ist auch von unserem Bild kontaktlos bezahlen, ist die Visualisierung der Karte. Also vielleicht ist es irgendwann ein anderes Format, aber aktuell, glaube ich, haben alle einfach noch die Karte entweder haptisch oder dann halt digital vor Augen, dass man damit dann bezahlt. Und wenn man sie auf dem Handy in der Wallet angezeigt bekommt, dann sieht die ja genauso aus wie in meinem Portemonnaie.
Genau. Genau. Und was ich eben auch schon erlebt habe, ist, dass wirklich viele ihre Smartphones nutzen, also Karte im Smartphone hinterlegt haben, aber dann zeigen, die Karte, die sie dann aus dem Portemonnaie holen, weil das Design so besonders ist. Also
vielleicht noch zunehmend zum Accessoire.
Ja, vielleicht. Aber trotzdem mit voller Funktionalität ist natürlich auch nicht verkehrt, ja.
Welche weiteren Trends beobachtet ihr für den Zahlungsverkehr?
Es gibt natürlich immer die Anforderungen an das Thema Geschwindigkeit. Ja, jetzt mit dem Thema Echtzeitzahlungen möchte man alles so schnell haben wie eine Message, wie eine Nachricht, wie ein Text. Auch wenn ich Geld schicke, soll das genauso schnell gehen, wenn ich eine Rechnung begleiche oder zahle. Also Geschwindigkeit ist ein Thema. Und dann natürlich das ganze Thema Digitalisierung, Bezahlung mehr im Hintergrund, auch schneller nur noch mit einem Klick, gar nicht mehr mit einem riesen Bezahlvorgang davor. Das sieht man, das ist offensichtlich. Und wichtig ist natürlich auch das Thema Sicherheit für uns, weil die Sicherheit muss natürlich mit den ganzen neuen Technologien, muss mit der Digitalisierung zusammengehen.
Wie wird sich da vielleicht deiner Meinung nach das Bezahlen in Zukunft verändern? Jetzt hast du eingangs schon die jüngere Generation angesprochen, die vor allem das Smartphone nutzt. Und im ersten Part unserer Aufnahme hast du auch persönlich von deinem Favorite Wearable geschwärmt, vom Ring. Was gibt's da A für Unterschiede in den Generationen und B aber vielleicht dann auch noch ja so Zukunftstrends, was den Bezahlvorgang angeht?
Also zwei Antworten. Also ich glaube, dass dieser Altersunterschied, klar, die Jüngeren sind digitaler affin und agieren mehr über ihr Smartphone. Das haben wir auch in den Studien gesehen. Aber man kann auch nicht so ganz knallhart sagen, dass Ältere sich überhaupt nicht für diese Themen interessieren, weil du darfst nicht vergessen, auch wenn ältere Menschen, und da denke ich zum Beispiel an meine Mutter, ja, ist es mit Karte super bequem, weil auch gerade kontaktlos, weil sie da nicht mehr das Bargeld rausfummeln muss aus dem Portemonnaie, sie muss auch nicht das Rückgeld nachkontrollieren und zahlen. Das ist alles mühsam. Also es hat auch eine gute, wie man so schön sagt, User Experience für Zielgruppen, die man vielleicht nicht unbedingt damit in Verbindung bringt. Ja, also deshalb generell, wenn das gelernt ist, dass digitales Bezahlen einfach und bequem ist und sicher ist natürlich, dann funktioniert das auch altersübergreifend. Wenn du mich fragst nach dem Thema, was kommt als nächstes, dann gibt's da schon spannende Entwicklungen. Und zwar sehen wir ja beim Bezahlen, wir haben ja viel darüber gesprochen, wir haben früher sehr viel mehr bar bezahlt, dann haben wir mit Karte bezahlt, in den Geschäften oder kontaktlos, dann kam das Thema E-Commerce, also der Trend hin zum Online-Bezahlen, dann folgt jetzt irgendwann Mobile mit dem Smartphone in jeglicher Variante. Und so die nächste Stufe wird das Thema Agentic Commerce sein. Das hört sich immer sehr komplex an, aber eigentlich sind wir da heute auch schon so ein bisschen auf dem Weg, jeder von uns. Wir nutzen das Thema künstliche Intelligenz ja heute schon bei Produktsuchen, bei Hotelsuchen. Was wir noch nicht machen im Moment ist, dass wir jemanden, einen Agenten für uns bezahlen lassen, auch wenn er uns diese ganzen Informationen aufbereitet und optimiert hat. Das machen wir immer noch selbst. Wir entscheiden uns dann bewusst für ein Kleid, ja, was uns vorher rausgesucht wurde oder angezeigt wurde nach den Suchkriterien, die wir eingegeben haben. Also wir tätigen den Kauf selbst, wir zahlen selbst. Und da setzt jetzt genau der nächste Schritt ein. Das wird dann in Zukunft vielleicht ein Agent für uns machen, dem wir vielleicht auch noch eine Regel geben und sagen, ich bleibe jetzt mal bei dem Kleiderbeispiel, wenn das Kleid reduziert wird auf unter 70 Euro, dann bitte kaufe das für mich. Und das wird dann passieren. Also ich gebe dann den Kaufvorgang oder den Bezahlvorgang auch in dem Fall an einen Agenten weiter. Das versteht man so ganz grob skizziert unter Agentic Commerce. Und das wird passieren. Und da ist unsere große Aufgabe natürlich auch, diese Zahlungen genauso sicher für den Karteninhaber zu machen, wie wir Kartenzahlung, also wie er es gewohnt ist von seiner traditionellen, sage ich mal, Kartenzahlung, wie wir es dann transportiert haben in die Kontaktloswelt. Also auch hier die Kartenzahlung mit kontaktlos oder auch mit dem Smartphone oder auch online ist genauso sicher wie das, was du traditionell mit der Karte beim Händler bezahlst. Und das ist der gleiche Anspruch eben für die Bezahlvorgänge durch einen Agenten im Bereich Agentic Commerce.
Gibt's da schon erste Anwendungsbeispiele für diesen Agentic Commerce und an welcher Stelle kann ich mir das vorstellen? Also wird der beispielsweise durch Sprache gesteuert oder ist das wie mit so einem Regelsystem, was du erwähnt hast, dass ich das bei jedem einzelnen Online-Shop hinterlege? Wie kann ich mir das vorstellen im Alltag?
Also das ist gerade im Testing oder im Piloting im Moment. Deshalb müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Aber das ist ein extrem dynamischer Prozess. Ja, da wird jetzt viel passieren in den nächsten Monaten und Wochen. Und da müssen wir einfach jetzt, wie sagt man so schön, stay tuned. Also da komme ich auch gerne nochmal zu euch, wenn wir da mehr Details haben, die dann auch verwertbar sind. Ja.
Ja, spannend. Generell ja KI. Also wie wir teilweise schon mit der künstlichen Intelligenz sprechen und Gespräche führen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass irgendwann nicht nur Antworten kommen, sondern ja, dass mein persönlicher Shopping-Assistent wird.
Ja, genau. Also ich habe neulich auch mir eine Reise zusammenstellen lassen. Also ich war nicht bei einem einzelnen Händler auf einer einzelnen Plattform und habe nur nach Hotels gesucht, sondern ich habe mir natürlich über KI mal so eine ganze Reise zusammenstellen lassen mit meinen Präferenzen. Das ist echt fantastisch. Ich bin selbst dann immer wieder überrascht, wie gut es ist, ja. Obwohl ich es eigentlich wissen sollte, dass es gut ist. Aber dann kriegst du wirklich, wenn du deine Vorlieben eingibst, ja, ob du gern kulturell was machen möchtest oder eben lieber nur essen gehst, dann kriegst du wirklich wunderbar in der vorgegebenen Zeit ein langes Wochenende, kriegst du so eine optimierte Reiseplanung inklusive natürlich dann auch Hotelvorschlägen, die du dann natürlich ja auch so ein bisschen steuern kannst. Du gibst deine Vorlieben wieder ein. Also es geht ja als alles Präferenzen gesteuert dann über die Präferenzen, die ich eingebe. Ob du ein Stadthotel möchtest oder außerhalb, in welcher Preiskategorie und so weiter und so fort. Und das geht wirklich in no time. Kriegst du da einen tollen Plan, den kannst du dann nochmal nachschärfen. So, was es aber nicht gibt, ist, dass das ganze Ding gebucht und bezahlt wird. Weil da müsste ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt natürlich auf die Hotelseite gehen, zu der Eventagentur, die mir eine Stadttour bucht und so weiter und so fort. Und die Idee, also die Vision ist eben, dass das eben dann gleich auch passieren kann im Abschluss. Das ist natürlich schon nochmal, ja, eine ganz andere UX, die ich dann haben werde. Und ich muss es gar nicht mehr selber machen, sondern ich kann dann auch noch eingeben, warte, bis die Hotelpreise sinken oder wie auch immer. Und dann lasse ich das jemanden für mich erledigen. Aber eben nicht physisch jemanden, der sich dann 24 Stunden das überwacht, ja, sondern ich habe einen Agenten, der dann genau in dem Moment, wo die Angebote eingestellt werden, für mich das erledigt und kauft.
Verrückt. Also jetzt klingt es noch verrückt, aber irgendwann ist es wahrscheinlich gelerntes Verhalten und nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Ich habe jetzt schon wieder eine Menge neuer Informationen mitgenommen und freue mich auf alles, was kommt und wie sich unser Zahlungsverhalten und die ganzen Tools und Gadgets verändern. Vielen Dank, liebe Ute, dass du bei uns zu Gast warst und uns den Einblick gewährt hast und spannende Zahlen mitgebracht hast. Hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch große Freude bereitet.
Community Corner.
Es gibt Studien, die zeigen, dass über 30% der Frauen, glaube ich, oder zumindest das Paare, nicht voneinander wissen, wie viel der oder die andere verdient. Also Transparenz, ja, fragwürdig.
Einfach nicht gegeben, danke.
Genau, so. Jetzt haben wir aber eine Followerin, die das gerne ändern möchte. Und sie hat die Frage bei der Community Corner eingereicht und fragt, wie frage ich, wie viel mein Partner verdient?
Schöne Frage, finde ich. Und Finde ich eine total wertvolle Frage in dem Fall, weil genau, es kann ja dann passieren, wenn man nicht von Anfang an in der Partnerschaft Transparenz auch auf finanzieller Ebene schafft, dann kann ich schon verstehen, dass das manchmal auf einmal so eine Hürde ist. Überhaupt das Thema Finanzen, das empfinden ja viele als sehr persönlich und intim, dass sie darüber gar nicht so gerne sprechen mögen und dass denen auch unangenehm ist, angesprochen zu werden, also in beide Richtungen. Hier würde ich also sagen, erst einmal ist das ein richtig guter Vorsatz und den auf jeden Fall umsetzen. Und ich bin ja immer eine Freundin, ich sage einfach gerade raus, ne? Du kennst meinen Spruch schon, Wahrheit vor Schönheit. Und ich finde, der ist wirklich wertvoll, auch gerade in einer Partnerschaft, dass man einfach sagt, so kann man ja immer sagen, Mensch, das treibt mich irgendwie um. Wir haben da noch nie drüber gesprochen. Ich möchte mal mit dir drüber sprechen. Und das muss ja nicht nebenbei morgens im Alltagsstress beim Frühstücksbrote schmieren sein, ja. Auch hier kann man ja dann für sich so ein bisschen sanfteren Einstieg vornehmen und sagen, komm, lass uns heute Abend mal oder dann und dann oder auch beim Spaziergang oder wo auch immer einfach mal eine kurze Verabredung und dann das Thema ansprechen. Ich finde, das ist ja manchmal auch ganz gut. Auf jeden Fall raus aus diesem Alltagsstress und Themen, weil das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass man darauf eine blöde Antwort bekommt. Dann ist dieser Mut überhaupt nicht belohnt, das jetzt endlich angesprochen zu haben. Und ich finde, ja, also Vertriebler sagen ja zum Beispiel immer, ein Nein habe ich schon. Also immer jede Frage stellen, weil das Nein habe ich sowieso schon, ne? Weil wenn ich sie nicht stelle. Aber hier, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gerne vielleicht auch ja in der Partnerschaft die Person so erwischen, dass sie auch dafür einen offenen Geist und offene Gedanken hat. Und ich würde auch immer aus der Ich-Perspektive senden und sagen, warum ist mir das wichtig? Ja, gar nicht sagen, du musst, sondern mir würde das und das helfen. Es schafft mir Transparenz. Es ist mir wichtig, dass wir auch dieses Thema in unserer Partnerschaft irgendwie angehen, dass wir da offen drüber reden, dass wir auch da gemeinsame Werte haben und die teilen. Also hier würde ich immer auch aus der Ich-Perspektive sprechen, damit die andere Person sich nicht angegriffen oder irgendwie ja so ein bisschen vormundet fühlt. Und vielleicht schafft es ja auch einfach dann viel mehr Verständnis, dass sie dann auch sagt, das stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Manchmal kann sowas ja auch einfach untergehen. Und es schafft ja auch so eine Erweiterung in der Beziehung. Es schafft vielleicht auch Flexibilität, vielleicht auch Spielräume für bestimmte Themen. Vielleicht ja schmiedet man gemeinsame Zukunftspläne, also die Perspektiven, die damit geschaffen werden mit so einer offenen Kommunikation, sind hier so ganz groß. Also hier sage ich ja auch immer auf vielen Ebenen, sich kennenlernen, da gehört die Geldebene dazu. Und von da würde ich da eine große Einladung aussprechen, dass man kennt ja seinen Partner, seine Partnerin ganz gut, den Moment einfach mal sehr offen und ehrlich aus seiner Perspektive darzustellen und zu sagen, lass uns darüber mal sprechen.
Danke fürs Zuhören und dass du Teil der Finanzheldinnen-Community bist. Wir freuen uns über jede Person, die uns folgt, jede Woche wieder einschaltet und gerne auch finanzielle Fragestellungen mit uns teilt. Schreib uns dazu einfach eine Nachricht auf Instagram oder hinterlasse einen Kommentar und dann nehmen wir dein Thema gerne mit auf. Tschüss, bis nächste Woche.